Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Christoph Heinemann und mit Franz Meurer, seit 1992 Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth in den Kölner Stadtteilen Pfingst und Höhenberg. Diese rechtsrheinischen Viertel gelten als soziale Brennpunkte und deshalb ist die Sozialstation, die die Kirchengemeinde dort betreibt, wichtig. Essensausgabe, Kleiderkammer, Werkstätten und Höfiland, Höfi wie Höhenberg und Pfingst, also die beiden Stadtteile. Und Höfiland organisiert Ferienfreizeiten für Kinder und zwar unabhängig davon, ob oder an wen jeweils Bedürftige glauben. Franz Meurer wurde mit der Mevlüde-Gensch-Medaille und mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. Und das sind nur zwei von vielen Auszeichnungen. Er ist CDU-Mitglied und gehört dem Sozialflügel der Partei an, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Franz Meurer hat viele Schriften verfasst. Ein Titel lautet »Wenn nicht hier, wo sonst Kirche gründlich anders«. Und er hat auch in Radio und Fernsehen mitunter seiner katholischen Kirche die Leviten gelesen. Guten Tag, Herr Meurer.
Ja, guten Tag, Herr Heinemann.
Sie treten in den Ruhestand. Am vergangenen Sonntag haben Sie die letzte Messe als Pfarrer zelebriert. Ende einer langen Dienstzeit. Was folgt für Sie?
Ja, mit 75 ist Schluss. Egal, ob man im Kirchenvorstand ist oder Bischof oder Pfarrer, da muss man raus. Aber selbstverständlich werde ich auch danach noch was machen. Ich ziehe jetzt in ein Seniorenhaus, in eine Wohnung und werde in der Pfarrei, wo ich bisher war, nicht mehr tätig sein, aber an anderen Orten, wo man mich braucht.
Also von wegen Ruhestand?
Doch, ich mache schon ein bisschen langsamer. Ich muss auch auf mein Herz ein bisschen achten, habe einen Herzschrittmacher, aber bin wohl gemut und fröhlich, denn irgendwann ist ja mal gut, wenn Schluss ist.
Herr Meurer, die Pfarrkirche St. Theodor wurde von dem Architekten Paul Böhm gebaut, der unter anderem auch das Hans-Otto-Theater in Potsdam geplant hat. 2002 wurde die Kirche geweiht. Unter dem Kirchenraum befindet sich die große Sozialstation. Welche Botschaft steckt in dieser Anordnung?
Es ist so, 1992 wurde die Kirche vom Erdbeben getroffen, gab's wirklich, mit dem Epizentrum in Roermond. Und danach konnte die nicht mehr erhalten werden. Nach anderthalb Jahren war klar, die Versicherungen sagten, auch die Bauleute, Schluss. Und dann war ja die Frage, baut man neu oder nicht? Ich war gegen den Bau, aber damals hat noch jeder gedacht, eine neue Kirche bauen gehört dazu. Und dann haben wir gesagt, entweder folgen wir dem Bauhausprinzip, Form follows Function. Das heißt, die Basis jeder Kirche ist die Diakonie, die Sorge für die Armen. Bei jeder Kirchweihe wird gebetet, hier ist der Ort, wo die Armen Nahrung bekommen, Kleidung bekommen. Und bei uns ist das eben in echt. 870 Quadratmeter, man kann unter der Kirche zum Beispiel den Gabelstaplerführerschein machen, was viele jüngere Leute machen, dadurch auch eine Stelle bekommen. Da ist eine große Kleiderkammer für Erwachsene. Sehr wichtig, eine große Kammer für Kinder. Die kriegen also da Fahrrädchen, Kindersachen. Heute Morgen war noch offen, ja. Die Mütter kommen ja 4 Termine im Jahr, ja, wo sie fest erwartet werden und alles vorbereitet ist. Aber wenn das Kind dann zwischendurch wegfährt mit der Schule, kann natürlich Matschhose geholt werden. Wir verteilen tatsächlich pro Jahr in einem Jahr 2000 Fahrräder, zurzeit ein bisschen weniger, die wir eben bekommen, die bei uns repariert werden. Heute Morgen haben noch zwei ehemalige Ingenieure, die jetzt auf Rente sind, Fahrräder repariert. Und da sind unsere 130 Weihnachtssterne, die wir an Straßenlaternen aufhängen, gelagert. Unser Motto ist ja, nach Hilde Domin aus einem Gedicht von ihr, wir essen das Brot, wir leben vom Glanz. Wo es arm ist, darf es nicht ärmlich sein. Schönheit ist das, was die Menschen am meisten erfreut und Gemeinschaft. Dann ist es gar nicht so wichtig, wie viel Geld man hat. Zum Beispiel, Sie haben ja eben schon unsere Kinderstadt erwähnt. Bei der Kinderstadt ist nicht das Wichtige, dass Kinder bespaßt werden, jedes Jahr über 500, 33 Jahre lang, sondern wir bilden jedes Jahr rund 100 Jugendliche aus, ganz streng. Sie sind 16, Herr Heinemann. Sie wollen Nachwuchsleiter werden, Schnupperleiter. Sie fehlen einmal. entweder Attest vom Arzt oder nächstes Jahr wiederkommen, denn sie sind Vorbild der Kinder. Das heißt, wir sind in gewisser Weise auch ein Demokratieförderungsorgan. Bei uns lernen die jungen Menschen, Verantwortung zu übernehmen.
Sie haben jetzt mehrfach gesagt, heute Morgen, wir zeichnen das Gespräch am Mittwoch auf. Sie haben gesagt, in Köln bilde der Rhein eine Armutsgrenze, wobei es auch im linksrheinischen Köln natürlich Armut gibt. Wo verlaufen ansonsten Teilungen in Deutschland?
Ja, bei uns ist es der Rhein, wenn Sie zum Beispiel über die Hohenzollernbrücke fahren mit dem Fahrrad. Und ich habe gerade das Bild vor mir. Dann steht unten auf dem Fahrradweg, ab hier sinkt deine Lebenserwartung um 6 Jahre. Das heißt, es ist klar, was Adenauer gesagt hat, hinter Deutz beginnt der Balkan. Ja? Nein, hinter Deutz beginnt das neue hoffnungsfrohe Teil von Köln, nämlich rechtsrheinisch. Die Schälsig, wie man sagt. Also die Schäle, die blinde Seite, sagt der Kölsche. Nein, ist nicht die blinde Seite. Und das haben wir versucht, unsere Seite des Rheines nach oben zu bringen.
Deutz, ganz kurz gesagt, das ist der erste Stadtteil, der dem Dom gegenüberliegt.
Ganz genau. Da war früher ein Deutzer Kastell, um sozusagen die wilden Horden abzuwehren. Und kurz dahinter ist eben Höhenberg-Pfingst im Kölner Osten, wo ich 34 Jahre tätig bin.
Wie haben sich diese Stadtteile in Ihrer Amtszeit verändert?
Ja, sie haben sich durch Zusammenarbeit verändert. Ich bin ja nur einer. Das heißt, bei uns ist zum Beispiel alles ökumenisch. Ökumene ist doppelt so gut, halb so teuer. Ich war ganz stolz, dass der Imam natürlich bei meinem Abschiedsgottesdienst dabei war, ja. Und andere auch von der Moscheegemeinde. Das heißt, unsere Überschrift ist, wir müssen zusammenhalten. Ich sage es mal auf Kölsch und übersetze es dann. Nichts ist so schlecht, dass es nicht für Idiot ist. Also nichts ist so schlecht, dass es nicht für was gut ist. Jeder Beitrag zählt. Das heißt, es sind nicht nur die einen, die alles wissen, können, besitzen und die anderen, die zu dumm sind, die den Service machen. Nein, jeder Beitrag zählt. Zum Beispiel in unserer Kinderstadt im Sommer sind die wichtigsten die Technikleute. Wenn Sie für 900 Leute, 500 Kinder, 100 Gruppenleiter und die vielen Erwachsenenhelfer zum Beispiel Toilettenwagen bauen, nicht nur Dixie-Klos, sieht ja schrecklich aus, ja. Wenn Sie die Versorgung mit Elektrizität, mit Wasser herstellen, wenn Sie zum Beispiel für 900 Leute kochen, finde ich persönlich übrigens viel einfacher, als für sich selbst zu kochen, ja. Weil, ja, dann hat man klare Vorgabe, zum Beispiel 125 Kilo Kartoffelschälen. Da haben die einen irren Spaß dran, ja. Oder es kommt extra eine Italienerin, die macht das echte Spaghetti Carbonara. Ist nämlich nichts mit Sahne, ist nur mit Eigelb.
Okay, ja? Haben wir das auch gelernt, genau.
Ja. Nein, ich wollte damit ja nur sagen, wichtig ist, alles, was die Leute können, für andere, mit anderen, das auch wachzurufen.
Für andere, mit anderen. Sie setzen in Ihrer Gemeinde nicht auf den Staat, sondern auf Freiwillige. Wie gewinnen Sie Menschen, die für Menschen ehrenamtlich tätig sind?
Wir gewinnen die eigentlich gar nicht, die kommen von selbst. Ich bringe mal ein Beispiel. Der evangelische Pfarrer bei uns, der hat 17 Jahre lang alleine jeden Tag die Toiletten in der Kinderstadt geputzt. Und dann kam am ersten Tag im 18. Jahr ein Ehepaar und sagte, hören Sie mal, wir haben eine Putzfirma. Ab jetzt wird abends professionell geputzt. So, der Witz ist der, wenn du merkst, die Gemeinschaft trägt, dann kannst du dich beteiligen. Wir haben ganze Bereiche, wo wir Mitarbeiter ablehnen müssen, zum Beispiel in der Kinderkammer. Da sind 9 Frauen und die wissen, ohne dass sie Psychologie studiert hat, wenn wir uns vermehren, gibt es Krach. Ja? Wenn wir jetzt 15 sind, ist wahrscheinlich nicht mehr gut zusammenzuarbeiten.
Menschen für Menschen, in den kommenden Jahren gehen Millionen Bürgerinnen und Bürger der so bezeichneten Babyboomer-Generation, ja, in den Ruhestand. Wie könnten diese Menschen die Gesellschaft verändern?
Ja, die brauchen wir dringend. Nach der berühmten These von Wolfgang Bockenförde lebt ja unsere Demokratie von Voraussetzungen, die sie selber nicht schaffen kann. Ich selber bin ja sehr für einen schlanken Staat, der sich engagiert. Nur der alleine kann es ja gar nicht schaffen. Wir brauchen gesellschaftliche Gruppen, ja, Vereine, Bürgervereine, die sich beteiligen, das Miteinander zu organisieren. Wir haben zum Beispiel Studenten wohnen, Ilf an der Zahl, die umsonst wohnen und dafür 6 Stunden pro Woche Kindern helfen, ihre Schulaufgaben zu bewältigen, die zu Hause keinen Schreibtisch haben, kein Zimmer und so weiter und so fort, die aber natürlich mit denen noch Ausflüge machen, die mit denen kochen, die lieb halten, die Spiele machen und so weiter. Das heißt, ohne diesen Support, ohne diese Unterstützung aus der Gesellschaft heraus kann eine Kommune, kann ein Staat das Zusammenleben nicht organisieren. Da muss eins zum anderen kommen. Und wir merken ja, die Parteien, die das machen, die bekommen Stimmen bei uns. Ich selber bin ja in der CDU, weil bei uns gab es gar keine SPD. Bei uns haben die Jusos früher den Senioren die Kohlen hochgetragen. Das heißt, es war selbstverständlich, sich zu engagieren. Und diese Erfahrung, das Füreinander, Miteinander, Beieinander und nicht nebeneinander, gegeneinander, ohne einander, das Treibmittel der Demokratie ist. Diese Erfahrung versuchen wir zu implantieren.
Interview der Woche im Deutschlandfunk heute mit dem Kölner Sozialpfarrer Franz Meurer. Herr Meurer, in wenigen Wochen feiert die Kirche ihren Namensvetter, den heiligen Franz von Assisi, der vor 800 Jahren gestorben ist. Der letzte Papst, Franziskus, hat immer eine arme Kirche gefordert. Warum ist die heutige Amtskirche davon so weit entfernt?
Ja, die Kirche, die aber bei den Menschen ankommt, ist eine einfache Kirche. Ich glaube, er hat nicht nur äußere Armut gemeint, sondern hat Einfachheit gemeint. Er hat ja auch zum Beispiel gesagt, die Ökologie, ja, ist ganz wichtig, denn der Klimawandel trifft zuerst die Armen. In seinem berühmten Enzyklika Laudato Si hat er ja diese Verbindung gebracht, ja. Das heißt, die Armen sind die, die am ehesten betroffen sind. Und er hat ja auch das berühmte Wort des heiligen Franziskus genommen, verkündet das Evangelium notfalls auch mit Worten. Das heißt, was ich jetzt mache, ist der Notfall, ja, im Interview etwas zu sagen. Der Normalfall ist praktisch anzupacken. Und das meinte ja der Papst. Man muss ja auch klar sagen, Papst Franziskus war ja so ein bisschen in Köln, sät man eine Heizefeiz. Also man wusste nicht so genau, auf welche Ideen er noch alles kommen konnte. Aber das war ja auch gut. Unser neuer Papst hat ja die Soziallehre, von der ich ja herkomme, ja, die christliche Soziallehre, wie man zusammenleben soll, die Gemeinschaft fördern soll, auch als Überschrift. Er setzt ja fort, was Franziskus gemacht hat. Und das finde ich besonders gut. Vielleicht sogar ganz wichtig, dem Ganzen jetzt auch einen rechtlichen Hintergrund zu geben. Das wäre mein Traum.
Sie selbst sind ein asketischer Typ, kann ich, glaube ich, so sagen. Sie tragen Kleidung aus der Kleiderkammer. Sie sind mit dem Fahrrad hier ins Funkhaus gekommen. Was bedeutet für Sie Verzicht?
Verzicht bedeutet für mich zum Beispiel Zölibat, um nicht drum herum zu reden. Ja? Also ich halte für eine der schwierigsten Dinge, allein zu leben. Ich kann das, dank der Gnade Gottes. Wenige Menschen können das. Wird die Frage sein auf Dauer, ob die Kirche in einem Land wie unserem den Zölibat noch vorschreiben kann. Es ist ja nicht aus dogmatischen Gründen notwendig. Ich habe es geschafft. Aber wenn Sie schon Verzicht sagen, der größte Verzicht für mich war der Verzicht auf Familie, um dem Herrgott zu gefallen.
Für Sie, das haben Sie immer gesagt, gilt, die Kirche ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Wenn Sie sich allein den Umgang der Kirche mit Frauen anschauen, hat die Kirche diesen Satz vergessen oder galt der nie?
Ist eins der ganz, ganz großen Probleme. Wir müssen uns ja klar vor Augen führen, die Weltkirche ist der Grund dafür, dass die Frauen bei uns nicht in Ämter kommen. Du kannst also ja schon afrikanischen Christen fast nicht beibringen, dass Homosexualität normal ist. Ja? Ist fast unmöglich. Ja? Und du kannst Menschen in anderen Kulturen ganz schwer rüberbringen, dass Männer und Frauen nicht nur die gleichen Rechte haben, den gleichen Wert haben, sondern auch die gleichen Positionen bekommen sollten. Um es mal klar zu sagen, wenn bei uns die Frauen aufhören würden, wir haben natürlich auch eine Gruppe Maria 2.0, dann wäre bei uns auch Ende der Sendung. Da ist überhaupt keine Frage. Und die Frage ist ja, muss man jetzt alles nach vorne bringen oder kann man Dinge auch einfach machen? Wir Deutschen wollen ja, dass alles gesetzlich geregelt ist. Selbstverständlich sprechen bei uns auch nach dem Evangelium Frauen. Ja, man kann jetzt sagen, die predigen, natürlich predigen die auch. Oder jetzt bei meinem Abschied habe ja nicht ich gepredigt, da haben drei ein Glaubenszeugnis abgelegt. Um es auch mal ganz klar zu sagen, ohne Ordensschwestern in anderen Kontinenten, Südamerika und Afrika, wäre auch tote Hose. Das heißt, wir haben hier eins der Probleme, die im Moment nicht lösbar sind. Springen wir an anderes. Schon Johannes Paul II. Hat gesagt, ich weiß, dass ich das größte Problem für die Ökumene bin. In der Ökumene genauso. Wir müssen vorankommen und zum Thema Armut. Johannes Paul II. Schon hat gesagt, wenn irgendwo Hunger auf der Welt ist, müssen wir alle goldenen Kelche und Patenen für den Gottesdienst verkaufen und dafür Brot und Lebensmittel kaufen. Macht man natürlich praktisch nicht.
Wollte ich gerade sagen, passiert gerade nicht.
Nein, aber es ist wichtig, an sowas zu erinnern. Dass man also bescheiden lebt. Dass man, bei uns ist doch überhaupt keine Frage, um mal ganz klar zu sagen, so viel Demokratie wie in der Kirchengemeinde vor Ort gibt es kaum irgendwo. Wenn ich sagen würde, ich bin der Pastor also, dann würde ich sagen, bist du krank? Ich bringe mal ein Beispiel, wo ich immer gegengestimmt habe. Wir haben bei uns Kirchenasyl. Ich habe immer dagegen gestimmt. Natürlich finanziere ich das, natürlich helfe ich mit, natürlich habe ich die Wohnung vorgeschlagen. Ich selber halte zurzeit Kirchenasyl für falsch. Wir sind ein Rechtsstaat, muss die Kirche sich raushalten. Aber ist nur meine Meinung. Und die Kirchenvorstand, Freie Gemeinderat haben dagegen gestimmt. Denn es gilt bei uns der Grundsatz, ich sage es mal Englisch, weil ich es von einem Pater aus Chicago gelernt habe. Unity is not consensus. Also Einheit bedeutet nicht Übereinstimmung in der Meinung. Und das wäre mir wichtig. Und wenn sich davon mehr abbildet in der Kirche, was natürlich meine Hoffnung ist, dann könnten sich auch Fragen wie Frauen in der Kirche oder Ökumene lösen. Denn Demokratie bedeutet ja nicht one man, one vote allein, sondern ist ja ein way of life, ist eine Art zu leben.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Es gibt keine Priesterinnen bis jetzt. Wie viel hat das mit Macht und mit Angst zu tun?
Mit Macht glaube ich heutzutage hier in unserer westlichen Gesellschaften kaum noch. Die Machtfrage, also sagen wir mal.
Innerhalb der Kirche meine ich jetzt.
Ja, weiß ich, aber die verfasste Kirche, wer hat denn da Macht? Das ist ja.
Die Bischöfe, die Kardinäle.
Ja, theoretisch. Aber wer wird denn in der Kirche versetzt? Wer kriegt denn in der Kirche eine Abmahnung? Also bei aller Liebe, zum Beispiel, oft sind ja Missverständnisse, zum Beispiel in den Medien wird berichtet, ich würde nicht an die Jungfrauengeburt glauben. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe mal in einem Interview, als der Müntefering, der ehemalige Minister, ja, gefragt hat, kann ich auch in der Kirche bleiben, wenn ich nicht dran glaube, habe ich gesagt, natürlich, du kannst jedes Dogma persönlich nicht verstehen. Und dann wird sowas da draus gedreht, ist doch real, ja. Also ich wäre nicht in der Kirche tätig, wäre kein Priester geworden, wenn nicht von den Jugendzeiten an für mich der Glaube nur Freiheit bedeutet, hätte und weiter bedeutet. Punkt. Natürlich waren manche Bischöfe mal anderer Meinung als ich, aber wir begegnen uns immer mit Respekt.
Kirche gründlich anders, haben Sie in einem Buchtitel gefordert. Welche katholische Kirche wünschen Sie sich?
Ich wünsche eine katholische Kirche, die mehr Gas gibt in der Frage der Ökumene. Ich wünsche mir eine katholische Kirche, die regionaler denkt. Wir können die afrikanische, die indische Situation nicht von hier verändern. Das wäre neuer Kolonialismus, das ist Quatsch. Aber wir leben in einer Situation, in der wir die Demokratie fördern müssen. Ich bin sehr froh über alles, was unsere katholische Kirche in Deutschland zum völkischen Nationalismus gesagt hat. Also man muss auch mal Sachen sagen, auf die man stolz ist. Das ist einfach top. Ich bin sehr froh, dass Papst Leo aus Südamerika kommt, der weiß, wie eine völlig andere Lebenssituation aussieht. Ich bin sehr froh, dass er aus dem Orden kommt, wo alles demokratisch ist. Das heißt, mein Problem ist, ich kann immer nur das Positive zuerst erkennen. Ja, und das andere, ja, da muss man dann gucken, dass man da dranbleibt an den Problemen.
Zurück nach Köln, Aufreger am Dom, aber nicht nur am Rhein. 12 € kostet der Besuch im Kölner Dom. Sollten Kirchen Eintrittsgeld erheben?
Es ist sehr traurig, dass Eintrittsgeld erhoben werden muss. Heute ist noch Ludwig Sebus, 101 Jahre alt wird er jetzt.
Ein Kölner Urgestein.
Ja, genau, ein Sänger, Krätzchensänger, der sagt, da ist ja furchtbar, dass der Dom nicht offen ist. Nur, offensichtlich ist es bisher nicht gelungen, die Bürgergesellschaft von Köln, also die Bürger, die Geld haben, dazu zu bewegen, das zu übernehmen. Ich sag mal als Gewerkschafter, ich bin seit über 40 Jahren der Gewerkschaft natürlich als CDA-Mann, ja. Als Gewerkschafter ist klar, die Leute, die am Dom arbeiten, sind ja über 100 Leute, müssen ordentlich bezahlt werden. So, das ist richtig viel Geld, ja. Viele, viele, viele Abermillionen, so. Ich bin natürlich auch Mitglied im Dombauverein, ist ja klar. Nur, das reicht alles nicht, um die, wie alle anderen Arbeitsleute, Dachdecker und so weiter, ordentlich zu bezahlen. Und mein Traum ist, dass die Bürgergesellschaft von Köln sich allmählich bekrabbelt, okay? Sagt, ich will in den Himmel, also werde ich einen Teil meines Erbes da investieren. Die Vorsitzende des Dombauvereins, Schock Werner, die ehemalige Dombaumeisterin, die erste Frau in diesem Job zum Thema Frauen, die klingelt auch kräftig. Also wenn man jetzt ein Gebet formulieren müsste, würde ich sagen, Herrgott, schmeiß Hirn vom Himmel, ja, und erleuchte die Menschen, die auf die Millionen sitzen. Wobei ich aber weiß, wir leben ja nur von Spenden bei unseren sozialen Dingen. Für eine einmalige Sache kriegst du Geld schnell. Aber für jedes Jahr, oh weia, also ran.
Hätte man wenigstens sagen sollen in Köln, wir nehmen 11 €, dann hätte man das mit der Ursula-Legende noch verbinden können.
Herr Heinemann, top. Soweit gefällt mir. Wir müssen Sie engagieren, für daran zu gehen.
Gut, mein nächster Job. Ich schau mal. Herr Meurer, an diesem 6. September wählen die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Sie haben gerade eben schon mal gesagt, Demokratie bedeutet für Sie Way of Life. Was heißt das?
Das heißt, Demokratie ist zuerst mal eine Lebensform, wo man Respekt voreinander hat, wo man Minderheiten schützt, wo man, wir haben ja einen neuen Beruf erfunden, Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen, zum Beispiel Förderschüler, ja, in Krankenstationen, in Demenzstationen tätig werden lässt, wo man also von der Situation der Menschen her denkt. Was brauchen die, um ein reiches, glückliches, zufriedenes Leben zu haben? Und das ist Demokratie, nicht von oben nach unten ja zu konstatieren, wie man leben muss, sondern zu schauen, was passt für wen, was ist bei wem angemessen. Und das haben lange Zeit die Parteien verstanden. Und da ist das große Problem, das muss wieder runter an die Basis. Ja? Das heißt, vor Ort, Ralf Dahrendorf hat gesagt, Demokratie lernt man vor Ort. Und das müssen wir wieder neu implantieren. Wir versuchen das ja mit unserem sozialräumlichen Ansatz.
An der Basis, sagen Sie, was kann jede, was kann jeder, der oder die uns gerade zuhört, tun, damit eine Gesellschaft wieder zusammenrückt?
Ja, zum Beispiel, wenn man auf Rente geht, sich bei den Schulen rundherum umhören, wo brauchen Kinder Unterstützung, um Deutsch zu lernen. Zweitens, mal zu sehen, was kann ich teilen, um das auch mal ganz klar zu sagen, wem es gut geht, wer ein Eigenheim hat und mitbekommt, dass viele Leute Angst haben, überhaupt eine Wohnung zu finden, der kann doch auch mal Hirn reinschmeißen und sagen, okay, wir wollen mal gucken, ob man nicht einfach Wohnungen irgendwie bauen können. Also auch durchaus anspruchsvolle Aufgaben wahrnehmen. Man kann selbstverständlich auch mal überlegen, wie kann ich mit meiner Familie mich mit anderen Familien vernetzen, um andere mitzunehmen? Wir haben zum Beispiel bei uns eine Aktion, wo 8 Familien 8-mal zusammenkommen aus einfachen Verhältnissen, dabei lernen, wie kann man zusammen spielen, wie kann man Krach miteinander auflösen, wie kann man Ausflug machen. Jedes Mal kocht eine andere von den 8 Familien. Und wenn Sie so wollen, ohne dass es angekündigt wird, ist am Schluss sowas wie eine Familienverbindung gewachsen. Das heißt, man muss Fantasie reingeben, wie man vor Ort etwas vernetzen kann. Bei uns ist zum Beispiel die Regel, alles umsonst, nichts gegen Geld. So, und wer jetzt Geld hat, der kann doch mal sagen, okay, am Sportverein, die Getränke gehen auf mich. Der Nächste sagt, nee, die Fritten gehen auf mich. Das heißt, eine andere Denke, ja, zu implantieren, denn jeder und jeder will doch mal in den Himmel kommen. Und am Himmel wird ja nicht gefragt, was hast du behalten, sondern im Himmel wird gesagt, was hast du verschenkt. Und das ist die Währung, die da gilt.
Franz Meurer, danke schön für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Heinemann. Super.